Herr, wir danken dir für deinen Triumph am Kreuz. Wir danken dir, dass dein Blut die Kraft hat, Sünden zu vergeben und dass dein Blut die Kraft gehabt hat, meine Sünden auf sich zu nehmen. Und ich danke dir, Herr, dass auch wenn noch so beladen ein Herz heute hier ist, bei dir Vergebung ist und Gnade ist, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Danke, Herr, dass die dunkelste Stunde unseres Lebens nicht dunkel genug ist, damit dein Licht nicht durchdringen kann, sondern du erreichst uns, Herr. Wir dürfen zu dir aufblicken, wir dürfen dir vertrauen und keine Versuchung und kein Kampf kann uns erreichen, der größer ist als deine Kraft, um uns rauszuholen. Wir kommen und demütigen uns vor dir, Herr. Wir tun Buße, Herr, und wir rufen dich an und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du Österreich segnest, Herr. Dass du diejenigen segnest, die sich für dich entschlossen haben und diesen Kampf führen, zu dir sich zu bekennen und vor allem für die, die sich taufen lassen werden am Samstag, Herr. Segne diesen Abend weiterhin, segne das Wort, segne die Gemeinschaft und hilf uns, Herr, über das Gehörte hinweg, über die Lieder, die so schön waren hinweg, über die Gebete hinweg, Jesus, unser Herz weit aufzutun und dich arbeiten zu lassen, sodass du uns neu zu dir führst, neu im Heiligen Geist erfüllst und neu deine Wege zeigst. Das alles haben wir gebetet im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Und wir möchten fortsetzen, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Und ich bitte euch, dass wir im Markus-Evangelium aufschlagen. Und wir werden dort dieselben Verse wie letzte Woche lesen. Die gut bekannten Verse, Markus Evangelium Kapitel 16, Verse 15 und 16. Und ich lese aus der Luther 2017, produziert wird die Schlachter 2000. Aber es ist schön, das aus verschiedenen Übersetzungen anzuschauen. Hier sagt Jesus den Jüngern, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Welches ist das Evangelium? Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Amen. Ich glaube, das ist das volle Evangelium. Das Evangelium, das gepredigt wird, das aufgrund der Predigt Glaube hervorruft, die Menschen, die zu Christus finden, sich taufen lassen und danach bevollmächtigt werden, durch Zeichen und Wunder, durch die Fülle des Heiligen Geistes, es weiterzubringen. Das Evangelium zu predigen, dass andere Menschen es hören und glauben, durch den Glauben zu Christus kommen, sich taufen lassen, im Heiligen Geist gefüllt werden, in Vollmacht weitergehen. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? 2000 Jahre, seitdem Jesus das gesagt hat. Und heute ist das Wort zu uns gekommen. Am Samstag lassen sich Leute taufen, weil dieses Evangelium Kraft hat. Es ist keine menschliche Ideologie, es ist kein politisches System, es ist keine Wahlkampfkampagne, es ist nicht eine Philosophie, es ist das Wort Gottes. Dessen Wort, der gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht. Dessen Wort, der gesagt hat, dass der Menschen geschaffen hat, im Odem eingehaucht hat und es war gut so. Dasselbe hat dieses Wort gesprochen. Dasselbe Evangelium hat die Kraft, heute Menschen neu zu machen. Wir werden über die Taufe reden und fortsetzen von letzter Woche. Und ich möchte ganz kurz nochmal durchgehen und am Anfang nochmal erwähnen, dass wir heute die Chance euch geben, Fragen zu stellen. Die Fragen, die ich letzte Woche nicht beantworten konnte, sind noch oben. Ihr könnt auf slido.com gehen, den 2D-Code einscannen, wenn ihr einen Scanner habt. Und unter dem Eventnamen Taufe seht ihr die Fragen dort stehen. Ihr könnt die Fragen voten, beziehungsweise neue Fragen stellen und die top gewoteten Fragen, also die die meisten von euch interessant finden, werden wir versuchen zu beantworten. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle beantworten, aber wir werden schauen, wie weit wir kommen. Es sind sehr interessante Fragen. Einige von letzter Woche haben wir beantworten können, einige werden wir heute beantworten. Gut, kleine Wiederholung. Wir haben gesagt, was die Taufe ist und wir haben gesprochen, dass die Taufe ein öffentliches Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus ist und des Bundes mit ihm durch Untertauchen im Wasser. Warum lassen wir uns taufen? Wir haben ein paar Gründe gesehen. Erstmal das Vorbild Jesu Christi und der Befehl Jesu Christi. Dann haben wir die Praxis der Aposteln und auch die Lehre der Aposteln. Das alles ist für uns ein Vorbild und eine Praxis, die wir sehen und die wir auch verstehen, dass sie für uns gültig ist. Das ist kurz gesagt, warum wir uns taufen lassen. Aber welche Bedeutung hat die Taufe? Da sind wir wenig intensiver darauf eingegangen letzte Woche und haben gesagt, dass die Taufe hat ein Symbol. Und wenn wir untergetaucht werden im Wasser und wieder aufgetaucht werden, dann symbolisieren wir die Teilnahme am Tod und an der Auferstehung Jesu Christi. Wir zeigen, dass durch den Glauben an Jesus Christus wir gegenüber der Welt gestorben, begraben sind. Die Lust der Welt, die Prinzipien der Welt, die Ziele der Welt, das Trachten der Welt, wir gegenüber ihr gestorben sind und nun für Christus leben. Nun, es ist sehr wichtig, und das habe ich letztes Mal nicht gesagt, zu verstehen, was mit Welt gemeint ist. Im Griechischen gab es zumindest drei Erklärungen für das Wort Welt. Ja? Und Welt war einerseits das Universum, also die Planeten, ja, das Universum und der Erdball. Und wir müssen nicht diesen ignorieren und hassen. Ja? Jesus sagt, wer die Welt liebt, der kann nicht, in dem ist nicht Gottes Liebe. Damit ist nicht das gemeint mit Welt. Das Zweite, was mit Welt verstanden wird, sind die Menschen. Ja? Die Menschen, so wie du und ich. Gott ruft uns nicht, den Menschen zu hassen, sondern den Menschen zu lieben. Und nicht das heißt, gegenüber den Menschen zu sterben. Wir gehen in keine Selbstisolation, dass wir uns von Menschen absondern. Jesus selber hat sogar mit Sündern bei Tisch gegessen und seine Liebe gezeigt dadurch, dass er ihnen Wert geschenkt hat und dann auch die Einladung zur Bekehrung ausgesprochen hat, zur Umkehr. Was aber mit Welt hier gemeint ist, ist das dritte Verständnis für Welt. Und zwar hier ist die Ideologie gemeint. Das Ziel der Welt, die Augenlust, die Prinzipien, die Unabhängigkeit von Gott. Der Turmbau zu Babel symbolisiert diese Ideologie. Die Unabhängigkeit von Gott. Wir bauen uns jetzt einen Tempel, einen Turm. Erstmal, um selber bis zu Gott zu kommen. Ja? Da reflektiert sich ein bisschen Luzifers Gedanke, auf die Höhe Gottes zu kommen, also Autonomie und Macht und selber Gott zu sein. Und zweitens, sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Die Sintflut wird uns nicht mehr erreichen. Gott hat nicht mehr das letzte Wort über uns und kann uns vernichten, sondern wir bauen unsere Sicherheit selber auf. Und das ist die Ideologie dieser Welt, gegenüber der wir sterben müssen. Indem wir zu Christus kommen und nun ein Leben für ihn leben, ihm hingegeben sind, ihm treu nachfolgen als seine Diener und seine Prinzipien als die wahren Prinzipien anerkennen. In einer konfusen Welt, die immer nebliger werden möchte, was gut und schlecht anbelangt, Moral dekonstruieren möchte und sagen möchte, dass alles amoralisch ist und jeder macht und tut und lässt, was er möchte. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt kein Schlecht und Gut. In dieser Welt bekennen wir, dass Gott der Autor ist und schlussendlich bestimmt objektiv, was richtig und falsch ist. Und wir uns nach ihm orientieren. Und das geschieht durch die Bekehrung. Das geschieht durch die Wiedergeburt, die der Heilige Geist in uns tut. Er macht uns neu. Die Kraft der Sünde fällt und hat keine Macht mehr über uns. Und im Taufwasser symbolisieren wir, dass das in uns geschehen ist. Symbolisiert die Vergebung der Sünden. Viele, auch in den letzten Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, mit jemandem, der sogar in der Gemeinde aufgewachsen ist bei uns, und hat mir gesagt, dass viele Jugendliche diesen Gedanken haben, sie machen so viel Mist und so viele Sünden, sie können es kaum erwarten, sich taufen zu lassen, damit sie diese Sünden loswerden. Das ist eine falsche Auffassung. Dieses Wasser hat keine spirituelle Reinigungskraft. Das einzige Element, das unsere Sünden vergibt, ist das Blut Jesu Christi. Und durch Glauben an ihm, durch Bekennen unserer Sünden vor ihm, Bekennung der Sünden. Aber im Taufwasser bekennen wir das noch einmal, dass wir durch Jesus reingewaschen sind und nun vor ihm stehen. Es ist ein Bund mit Gott, den wir durch Christus erlangt haben. Aber es symbolisiert das, dass wir das mit Jesus gemacht haben, aber gleichzeitig ist das Wort, das wir hier sagen, dieses Ja zu Gott, eine Unterzeichnung. Deswegen gibt es oft Kämpfe, wie auch jemand mal gefragt hat, was die Taufe anbelangt, weil es ist das offizielle Ja. Es ist genauso wie das Pärchen, das sich liebt. Sie können kaum erwarten, dass sie ihr Leben lang gemeinsam verbringen. Und dann stehen sie hier, so wie ich vor knapp 6 Jahren, am Gang mit meiner zukünftigen Frau, mit Sonja. Und ich stehe dort und auf einmal werden die Knie weich. Hey Mensch, ist doch alles klar gewesen. Ja, aber dieses Ja-Wort, manche sagen die Männer mehr. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die einfach sehr emotionsgeladen sind, in diesem Tag der Hochzeit dieses Ja-Wort zu sagen und zu realisieren, dieses Wort, das bindet dich vor Gott, vor der Gemeinde, vor deiner Frau ein Leben lang und du hast diese Verantwortung. Also dieses Offizielle geschieht in der Taufe, aber der Bund mit Gott, der geschieht nicht durch die Taufe, sondern durch den Glauben an Christus, durch die Herzenshingabe, die man ihm gegenüber bringt. Die Taufe ist auch das öffentliche Bekenntnis des Heils. Es symbolisiert, ich bekenne, dass ich errettet wurde, dass ich zu Jesus gehöre. Ich habe das Heil empfangen durch Jesus Christus. Ich habe ein reines Gewissen vor ihm. Und es zeigt auch, dass wir jetzt Teil der Gemeinde sind. Wir sind mit Christus jetzt, durch Christus im Leib Christi, eins mit unseren Geschwistern. Okay, wer kann sich taufen lassen? Personen, die das Evangelium glauben. Man muss persönlich glauben. Man muss Buße tun, seine Sünden bekennen, davon ablassen. Die innere Erneuerung der Wiedergeburt muss äußerlich gesehen werden. Ja, Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Taten tot in sich selber ist. Die Teufel glauben auch, die Dämonen glauben auch und der Zittern, sagt Jakobus. Aber sie tun keine Buße und sie leben auch kein heiliges Leben. Aber der Beweis einer authentischen Erneuerung, die in Christus geschehen ist, ist, dass auch äußerlich diese aufweisbar ist. Das Verhalten des Menschen, der Umgang mit den Mitmenschen, die Gedanken, die Worte, die Handlungen. Und ich habe euch gesagt, dass in den ersten Jahrhunderten des Christentums die Aufnahme in die Gemeinde durch die Taufe sehr streng war. Und unter anderem haben die Bischöfe und die Pastoren der Gemeinden vor der Taufe mit dem Umfeld des Katechumen, also des Taufkandidaten, sprechen müssen. Und sie haben die Familie gefragt, auch den Nachbarn, auch wenn sie ungläubig waren, die Arbeitskollegen, die Schulkollegen und gefragt, okay, wie ist dieser Mensch? Kann sogar die ungläubige Umwelt bezeugen, dass eine Veränderung da ist? Und unter anderem war das ein Kriterium, den Kandidaten zur Taufe nach einem Jahr die Taufe zu verabreichen. Ganz streng war das. Ich sage nicht, dass wir das einführen müssen, aber es ist interessant einfach, dass diese Veränderung wirklich wichtig war und wichtig ist. War es noch wichtig, dass man sich persönlich und freiwillig dafür entscheidet, niemand statt uns, sondern wir uns selber dafür entscheiden und wir wirklich bekennen aus ganzem Herzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er Herr ist. Okay, hier noch einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir gehen in den Teil über, der uns heute noch offen ist und dann werden wir auch in die Fragen weitergehen. Okay, ich habe gesagt, wir sprechen über das Thema Kindertaufe oder Glaubenstaufe. Viele von euch kommen aus einem katholischen Kontext. Wir, die rumänischen Ursprungs sind, kennen den orthodoxen Kontext und der ist einfach, was die Taufe anbelangt, Befürworter der Kindertaufe. Wir wollen uns ein wenig aber diese Sache anschauen. Und auch sehen, was spricht eigentlich für die Glaubenstaufe und warum erfolgt die Taufe bei uns im Erwachsenenalter und nicht im Säuglingsalter. Wir sehen, dass die Bibel, wenn wir sie nüchtern neutral betrachten, dann bezeugt das Neue Testament, dass während der Generationen der Aposteln die Taufe nur im Erwachsenenalter durchgeführt wurde. Wir sehen Jesus, der als Erwachsener getauft wurde. Wir sehen vorher die Taufe des Johannes, die Erwachsenen verabreicht wurde. Wir sehen vorher, nachher auch die Apostel, die selber taufen und es sind immer erwachsene, mündige Menschen, die getauft werden. Darum, dass das Zeugnis der Bibel ist, eines, das für die Glaubenstaufe im Erwachsenenalter spricht. Das heißt, ich glaube und aus meiner Überzeugung heraus lasse ich mich taufen in einem Alter, wo ich bewusst meiner Entscheidung bin und selber für mich das entscheide. Wir gehen ein wenig noch weiter. Was sehen wir noch? Hier neben den Aposteln ging es dann weiter und es haben auch die Aposteln und die Gemeinden und die Kirchenoberhäupter in den ersten Jahrhunderten auch die Glaubenstaufe befürwortet. Irgendwo erst im Ende des 3., Anfang des 4. Jahrhunderts kam die Kindertaufe. Bis dahin war alles für die Erwachsenentaufe. Und ich lese euch hier etwas aus der Didasch. Didasch oder Didache oder da gibt es verschiedene Sachen. Auf jeden Fall ist das die Lehre der 12 Aposteln. Sie wird datiert ungefähr auf 100 nach Christus. Das heißt, dass schon die Generation der Aposteln zu Ende war und schon die Kirchen danach die Lehre der Aposteln in einer Art Katechese zusammengeschrieben haben. Das ist ungefähr die erste Katechese, die es gab, die ersten Unterweisungen für die Kirche außerhalb der Bibel. Und hier finden wir ein eigenes Kapitel über die Anweisungen über die Spendung der Taufe. Und ich möchte das einfach mal vorlesen. Das ist ein kurzer Paragraph. Und hier steht, bezüglich der Taufe haltet es so, wenn ihr all das Vorhergehende gesagt habt, taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes in fließendem Wasser. Wenn du aber kein fließendes Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser. Wenn du es nicht im Kaltem tun kannst, tu es im Warmen. Wenn du beides nicht hast, gieße dreimal Wasser auf den Kopf, auf Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes. Vor der Taufe soll fasten der Taufende, der Täufling und wer sonst kann. Den Täufling lasse ein oder zwei Tage zuvor fasten. Nun, was steht hier? Die Priorität ist ganz klar, zuerst einmal, Taufe im fließenden Wasser. Ja, also wieder mal, wir gehen auf das ursprüngliche Baptiso zurück. Also Untertauchen. Grundsätzlich war es nicht eine Besprengung mit Wasser, sondern ein Untertauchen, wie wir es machen werden. Aber die Erfahrung war hier schon eingebaut und es wurde gesagt, wenn es kein fließendes Wasser gibt, dann taufe in dem Wasser, das du hast. Und wenn es im Kalten nicht geht, weil jemand vielleicht sehr empfindlich ist, soll es im Warmen. Und wenn beides nicht geht, aus Wassermangel oder du bist irgendwo in der Wüste oder der Mensch ist im Gefängnis oder krank und kann nicht vom Bett, dann gieße Wasser über sein Haupt. Ja, aber das war die Ausnahme, das Übergießen. Das praktizieren wir auch heute manchmal, wenn Leute krank sind. Ich kenne einen Fall jetzt, jemand ist sehr, sehr krank, krebskrank im Krankenhaus, möchte aber getauft werden und ist keine Möglichkeit, dass du ihn rausnimmst. Ja, deswegen wird er wahrscheinlich im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes geduscht. Ja. Oder wenn er nicht aus dem Bett aufstehen kann, dann wird Wasser über sein Haupt gegossen. Aber die Priorität gilt dem Untertauchen, um einfach dieses Sterben und Auferstehen mit Christus zu symbolisieren. Aber was ich hier sagen wollte bezüglich dem Erwachsenenalter ist, hier steht ganz bewusst, dass die Person vor der Taufe fasten soll. Ja, bewusst fasten soll. Und das ist ganz klar einem Erwachsenen zugewiesen. Du kannst keine Säuglinge zum Fasten anstiften und ihm sagen, dass er fasten soll. Also man sieht hier schon, dass das ganz klar auf Erwachsene bezogen ist. Wir haben dann auch noch einen Kirchenvater, sagt man. Ja. Tertullian, der hat 160 nach Christus bis 225 gelebt und er sprach ganz klar, dass die Kinder zum Herrn kommen sollen, aber sich dann taufen lassen sollen, wenn sie erwachsen sind. Sie können kommen und wann sie lernen und imstande sind, den Glauben zu verstehen, können sie Christen werden. Ja? Und er sagt auch, wenn jemand den Sinn der Taufe versteht, wird dieser fürchten, diese zu früh als zu spät anzunehmen. Man sieht eher den Wunsch, die Taufe aufzuschieben, bis die Person wirklich versteht, was sie tut und es bewusst tut, als es im Säuglingsalter oder zu früh zu verabreichen. Das war um 200 nach Christus. Da war noch dieses Mindset. Und da sehen wir einfach ein paar Zeugnisse für die Glaubenstaufe in den ersten Jahrhunderten nach den Aposteln. Aber wie kam es dann zur Kindertaufe? Wenn es so klar für die Aposteln war, wenn es so klar in der Bibel war, wenn es so klar für die ersten Väter der Kirche war? Nun, es kam mit der Zeit, dass einige Faktoren hier beigetragen haben. Und Ein Faktor war, und deswegen habe ich das so betont, jemand hat mir gesagt, dass ich gefühlt 100 Mal letztes Mal symbolisch gesagt habe. Ich habe das gesagt, weil das war ein Problem, das zur Kindertaufe geführt hat. Und zwar die Idee, dass die Wassertaufe eine heiligende Kraft über den Getauften hat. Na, wenn das Wasser heiligende Kraft hat, ist es wurscht, ob du es einem Erwachsenen oder einem Kind gibst. Das Wasser hat Kraft über den Erwachsenen als auch über den Säugling. Also machen wir es gleich bei den Säuglingen. Ja? Dann war es noch eine Idee, dass die Wassertaufe ein Mittel zur Vergebung der Sünde darstellt. Das ist auch eine feine Sache, wenn man schon als Säugling klaren Tisch mit dem Herrn macht. Und clean sozusagen von Anfang an sagt, ja, ich bin schon immer Christ gewesen. Sauber von Geburt an. Es gab auch die Überzeugung, dass durch die Wassertaufe jemand zum Christen wird. Vor allem dann, als das Christentum verstaatlicht wurde, als Staatsreligion durch Konstantin deklariert wurde und viele heidnische Oberhäupter in der Politik gesehen haben, dass sie durch eine Konvertierung zum Christentum auch politisch gut ankommen und Ämter sogar in der Kirche übernehmen können, kam die Idee langsam rüber, durch die Taufe wird man zum Christen. Und sie haben sich einfach also durch die Taufe sind sie konvertiert, ohne zu verstehen, was dahinter eigentlich ist. Und diese Überzeugung kam, ja, lassen wir Kinder auch gleich Christen werden. Es gab auch die Lehre, dass die Sünden der Ahnen durch die Wassertaufe getilgt wird. Damals gab es auch eine sehr hohe Kindersterblichkeit, sehr, sehr hoch. Und man hat geglaubt, dass das Wasser heilende Kräfte hat und man hat die Kinder taufen lassen. Beziehungsweise gab es auch diese Angst, dass die Säuglinge, wenn sie sterben, nicht errettet sind. Es gab sogar eigene Hebammen, das war bis zum Mittelalter, die hatten eine Spritze mit sich, dass dann, wenn die Geburt problematisch war und man gesehen hat, dass das Kind sogar vor der Geburt stirbt, man das Kind sogar mit dieser Spritze mit Wasser im Mutterleib schon tauft. Damit es ja nicht ungetauft stirbt. Das seht ihr alles, das ist einfach eine Lehre, die gekommen ist aus Unwissenheit, was die Bibel anbelangt. Dass die Rettung nicht durch ein Sakrament verabreicht wird, sondern durch den Glauben an Christus. Schickt Gott die kleinen Säuglinge in die Hölle, weil sie nicht getauft sind? Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der unvernünftiger ist als wir Menschen, die solche Fragen stellen können. Dass er jemanden, der unmündig ist, verantwortlich macht für Sünden. Deswegen sehe ich hier wieder ein Problem, das gekommen ist. Und es gab natürlich eine Abschwächung der Spiritualität. Das Heidnische hat sich mit dem Christentum vermischt und so kamen Strömungen und Gedanken hinein und die Spiritualität wurde immer schwächer und die Kindstaufe wurde akzeptiert. Wie gesagt, die Bibel spricht klar für die Glaubenstaufe im Erwachsenenalter. Und das, was eigentlich heute für die Kindertaufe spricht, ist nichts anderes als eine Tradition, die parallel zur Bibel entstanden ist, aber nicht biblische Wurzeln hat oder biblisch argumentiert werden kann. Und sie birgt auch eine Gefahr in sich, dass diejenigen, die als Kinder getauft wurden, in diesen Frieden leben, ich bin eh getauft, ich gehöre dem Herrn, ich bin sowieso Christ. Und nicht zu dieser Erfahrung kommen müssen, dass sie ihr Leben dem Herrn übergeben, die Wiedergeburt erfahren, ihre Sünden ablegen, ein neues Leben anfangen und dann Zeugnis dessen sich taufen lassen. Ja? Also es ist eine sehr, sehr gefährliche Vertröstung des Gewissens. Ein billiger Umgang mit der Gnade. Okay, gehen wir jetzt auf praktische Aspekte der Taufe zu. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt. Die Taufe wird nur einmal verabreicht. Sie wird nur einmal verabreicht in diesem bewussten Zustand, wo der Mensch zum Herrn kommt, zum Herrn umkehrt und sich entscheidet, ihm nachzufolgen. Natürlich, die im Kindesalter getauft wurden und dann sich später zum Herrn bekehren und bekennen, die werden getauft, weil diese erste Taufe nicht gültig ist, weil es nicht aus eigener Überzeugung, aus eigenem Glauben, aus dem erlebten Sterben mit Christus und Auferstehen mit Christus getan wurde, sondern aus dem Wunsch der Eltern oder anderer Personen. Die Taufe wird durch Untertauchen durchgeführt. Baptizo bedeutet untergetaucht werden oder untergehen. Und darum praktizieren wir es auch so, dass die Person komplett untergetaucht wird. Und die Taufformel, die wir anwenden, ist die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, gemäß Matthäus 28 mit 19. Es gibt Gruppierungen, die taufen nur im Namen Jesu. Und die sagen, das ist eigentlich die wahre Taufe im Namen Jesu. Aber dahinter verbirgt sich auch eine Irrlehre, und zwar eine Irrlehre, die Existenz der Dreifaltigkeit eigentlich verneint und sagt eigentlich, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist nur eine unterschiedliche Personen sind. Ja? Also dieselbe Person in verschiedenen Formen. Ja? Und wir taufen bewusst den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, um ebenfalls diesen Irrlehren keinen Raum zu geben, sondern gemäß der Bibel zu bekennen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist Gott sind. Wie bereitet man sich für die Taufe vor? Zu warten, bis mal so ein Tag kommt, wo man sich bereit fühlt, ist zu wenig. Man muss etwas tun. Ein paar Dinge habe ich erwähnt, ich erwähne sie nochmal schnell. Man muss persönlich Buße tun, von der Sünde abkehren und zum Glauben zu Christus hinkommen. Ich möchte sagen, auch wenn bei uns in der Gemeinde das Taufalter 16, 17 ist und ihr heute vielleicht jünger da seid, heißt das nicht, ja, ich kann noch 3 Jahre chillen und machen, was ich will, weil ich bin erst 14 und dann lasse ich mich halt taufen. Nein, wenn du das Wort des Herrn hörst und wenn du zum Herrn finden kannst und ihn verstehst, mach diesen Schritt. Bekenn dich zum Herrn und rufe den Herrn an, kehr von deiner Sünde um, suche den Herrn und dann in einem reinen Gewissen mit voller Überzeugung, lass dich taufen. Taufverbreitung ist auch die Merkmale eines neuen Lebens aufweisen. Jesus erneuert uns, Jesus gibt ein neues Leben, er erneuert uns durch den Heiligen Geist, aber dann müssen wir all unsere Mühe und Bestrebung geben, auf diesem Fundament zu bauen. Er gibt uns die neue Identität, er gibt uns die Kraft durch den Heiligen Geist, er gibt uns die Mittel zu wachsen, das Wort Gottes, das Gebet, die Gemeinschaft, das Fasten. Und nun hängt es von uns ab, zu wachsen und diese neue Identität zu pflegen und wachsen zu lassen, um Merkmale eines neuen Lebens aufzuweisen. Welche sind diese Merkmale? Diese Merkmale sind Christusähnlichkeit. Neues Leben bedeutet, Jesus ähnlich zu werden, immer ähnlicher zu werden. Das heißt eigentlich, ein Jünger Jesu zu sein. Dorthin zu wachsen, wo der Meister ist. Jesus zu imitieren. Jesus gleich zu sein. Und das müssen wir aufweisen, immer mehr und immer deutlicher. Ein Leben lang, aber von der Bekehrung an schrittweise in diese Richtung. Und wir haben das auch bei uns in der Gemeinde, dass jeder, der sich taufen lässt, zum Sündenbekenntnis kommen muss, vor einem Ältesten der Gemeinde und seine Sünden bekennen muss. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man nie immer hat als Christ, zu kommen und zu sagen, okay, mich belastet etwas, ich möchte zum Herrn kommen und ich möchte meine Sünden bekennen. Aber vor der Taufe wird die Chance gegeben, die Möglichkeit gegeben, das nochmal zu tun, und sozusagen die Katze aus dem Sack zu lassen. Und es gibt eine Katechese. Katechese ist nichts anderes als Vorbereitung für die Taufe. Einen Kurs, wo man die Grundlagen des Glaubens kennenlernt. Ein Kursbuch hat, wo man das Ganze versucht besser zu verstehen. Man kann Fragen stellen um das Fundament des Glaubens. Und die Kosten, die das christliche Leben mit sich bringt, gut zu berechnen. So wie Jesus sagt, wenn jemand einen Turm baut, dann soll er vorher sehr gut die Rechnung machen und sehr gut schauen, damit er nicht, wenn er mit der Hälfte fertig ist, keine Mittel mehr hat und dann alle ihn ausspotten, dass da ein halber Turm ist und der Mensch nicht fertig baut. Ja, sondern wir müssen gut sehen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen, was der Glaube beinhaltet und sich dann dafür bewusst zu entscheiden. Gut, ich glaube, wir können jetzt noch gemeinsam ein Lied singen und danach werde ich mich euren Fragen widmen, die ihr gestellt habt oder beziehungsweise die ihr jetzt noch stellt.
Blut und Leben. die Hand, mein Retter dort am Kreuze stand, in Tränen und mit Blut getränkt, in Josefs Grab wurde er gelegt, die Tür versperrt. Stein, Messias ist nur er allein. Hoch preis den Namen von Gott, dem Herr. Hoch preis den Namen ewiglich für alle.
Preist den Namen des Herrn. Es sind einige Fragen da und vielleicht sind sie, nicht vielleicht sicher, sind sie wichtig, weil ich sehe, dass viele es angeliked haben, wenn man so sagen darf. Es sind auch nochmal projiziert hier, für die, die es mitlesen wollen. Ich gehe es einfach chronologisch durch, je nach... da gibt es noch wieder Aktualisierungen. Okay, fangen wir an mit der Topfrage mit 19 Interessenten. Wie wird man Gedanken von Schuld und Scham, von den Sachen, die man früher gemacht hat, los? Denn ich will mich taufen, aber diese Gedanken halten mich fest. Ich habe dieses Beispiel gesagt. Wir glauben, dass grundlegend ein einziger Sünden reinwaschen kann und die Last der Sünden nehmen kann. Das ist Jesus Christus. Kein Mensch, kein Pastor, kein Prediger, kein Papst kann die Last der Menschen nehmen. Ein einziger ist gestorben, das ist Jesus Christus. Und zu ihm kann man kommen und die Last ablegen. Nun, manchmal ist die Last groß und wir alle haben das im Leben. Und wir sind aufeinander angewiesen. Und dann sagt der Herr durch Jakobus, dass man einander seine Sünden bekennen muss. Und deswegen haben wir auch vor der Taufe diese Möglichkeit, dass jeder Einzelne im Gespräch mit einem Pastor, mit jemandem aus der Gemeindeleitung, der unter Verschwiegenheitspflicht steht, seine Sünden bekennen kann und diese Sünden loslassen kann. Dass man dann gemeinsam zum Herrn kommt und gemeinsam diese Sünden vorträgt und Vergebung der Sünden bekommt. Wenn zwei sich vereinen, um im Namen des Herrn etwas zu bitten, so wird es ihnen gegeben. Und so ist es auch mit der Sündenlast. Das war auch bei mir der Fall. Ich habe Sünden gehabt, die haben mein Gewissen geplagt. Ich wollte sie am liebsten nicht weiter sagen, sondern nur dem Herrn sagen, aber ich musste es jemandem mitteilen. Und auch dieses transparent werden und den Teufel bloßlegen, ist eine befreiende Kraft. Oft gibt es Sünden, die hartnäckig sind und nicht loslassen, weil eines der großen Waffen des Teufels ist, verstecken und im Dunkeln bewahren und mit Scham überdecken. Aber dann, wenn ich raus aus der Finsternis gehe und Licht in die finstersten Ecken meines Lebens bringe und mich nicht mehr schäme, sondern offenlege, ist das oft der befreiendste Moment. Und Sünden, mit denen man lange Zeit gekämpft hat, deren Kraft wird gebrochen, einfach durch Tatsache, dass man bekennt, einem Bruder und gemeinsam die Last trägt. Ich habe das oft erlebt, oft, dass Menschen gekommen sind, die schwer beladen waren und indem sie die Sünden bekannt haben, wir dann gebetet haben, sind sie ins Büro gekrochen zur Seelsorge und es ist mir vorgekommen, dass sie aus dem Büro geflogen sind. Das ist so eine Freude, einfach zu erleben, diese Last vor dem Kreuz Jesu Christi fällt. So, was ist zu tun? Geh und bekenn deine Sünden. Geh und sprich mit jemandem darüber. Und wichtig ist auch, mit wem du sprichst. Natürlich, der Freund, die Freundin, die gleich alt ist, ist natürlich am einfachsten, sich der zu öffnen. Zu mir zu kommen oder zu einem Ältesten der Gemeinde zu kommen, das ist vielleicht eine gewisse Distanz. Aber ich möchte euch hier zwei Dinge sagen. Die Bibel sagt, ja, bekennt eure Sünden einander. Aber das sind zwei Dinge zu bedenken, zu wie man geht. Erstens einmal, schweigt die Person wirklich? Kann die Person wirklich schweigen? Ist sie reif genug dafür? Und zweitens, kann die Person diese Last überhaupt tragen? Oder belaste ich sie oder stifte sie an zur Sünde oder zum Fall sogar dadurch? In der Gemeindeleitung, durch die Ältesten der Gemeinde, die vom Herrn und von der Gemeinde bestimmt wurden, hat man schon eine gewisse Sicherheit, dass sie erstens einmal den Mund halten müssen. Und zweitens glauben wir, dass wenn Gott sie dorthin kommen hat lassen, sie auch eine gewisse Autorität und Fähigkeit haben, diese Lasten zu tragen. Darum ist es besser, zweimal darüber nachzudenken, zu wem man geht. Und wenn der erste Schritt zum Freund wäre, zur Freundin, die sehr nahe ist, überleg doch auch das Wohl der Person und dann auch natürlich, ob die Sache dann wirklich unterm Kreuz begraben ist oder publik wird. Weil das ist dann problematisch. Okay, es geht weiter. Inzwischen hat sich das Ranking verschoben. Was, wenn deine Eltern nicht wollen, dass du dich taufen lässt? Kommt darauf an. Hat immer ein Professor in meinem Wirtschaftsstudium gesagt. Kommt darauf an, ist immer die beste Antwort, weißt du? Weil da deckt man alle Möglichkeiten ab. Kommt darauf an, ob die Eltern gläubig sind oder nicht gläubig sind. Wenn die Eltern gläubig sind, dann habe ich die Überzeugung, dass die Eltern den Glauben kennen, dass die Eltern die Bibel kennen, dass die Eltern wissen, was ein Mensch, der sich taufen lässt, wie er ausschauen muss und was er erlebt haben muss. Und er kennt dich. Du kannst dich vor Ruben verstellen, du kannst dir was vorgaukeln, du kannst deinen Heiligenschein aus Aluminiumpapier über den Kopf legen und mich beeindrucken. Aber die Eltern sehen dich jeden Tag. Sie wissen, wie du bist, wenn sie dich aus dem Bett aufwecken in der Früh um 6:30, dass du in die Gemeinde kommst oder in die Schule gehst. Sie wissen, wie du reagierst, wenn sie sagen, bring den Müll raus. Sie wissen, wie liebevoll du deine Geschwister berührst. feiner oder intensiver. Sie wissen ganz genau und sie sehen dich. Und ihr Zeugnis oder ihre Freiheit im Gewissen ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich habe mit Leuten gehabt, die haben sich taufen lassen, wo sie waren überzeugt, viele Leute waren überzeugt, aber die Eltern waren nicht überzeugt, weil sie haben problematische Dinge in der Person noch gesehen. Und die Umstände sind so ergeben, dass durch das, was die Person gesagt hat, schlussendlich ist die Person selber verantwortlich, hat die Person die Taufe angenommen. Aber die Bedenken der Eltern sind wahr geworden. Die Person strauchelt noch, ist im Glauben unterwegs und viele, viele Probleme noch aufzustehen und wirklich standhaft zu sein. Die Eltern, wenn sie gläubig sind, haben sie ein Gefühl. Und wenn sie sagen, du bist noch nicht bereit, überdenk das noch, beten wir noch gemeinsam, dann solltest du nicht sagen, ich bin ein Märtyrer bei mir zu Hause, ich will mich taufen lassen, meine Eltern wollen nicht, sondern überdenke mal, ob du wirklich erneuert bist. Ob wirklich nicht, oder frag sie mal, warum wollte er nicht, dass ich mich taufen lasse? Und sie werden dir sagen, und das, ich habe das bei dir gesehen und das und das. Und dann schau mal, vielleicht musst du wirklich in deinem Leben erneuert werden und du dich taufen lassen wolltest aus verschiedenen Gründen, aber noch nicht wirklich ganz erneuert bist. Das ist sehr wichtig. Wenn die Eltern ungläubig sind, ist das Bild ein bisschen anders. Dann kann es wirklich so sein, dass die Eltern Angst haben, dass du einer Sekte beitrittst, dass du keinen Verstand hast, dass du verrückt bist, dass sie allgemein gegen Religion sind, dass sie vielleicht ultrakonservativ in der Religion oder im Patriotismus sind und sie glauben, dass du jetzt den Rücken der Familie, der Nation und, keine Ahnung, der Geschichte des Landes und der Kirche zeigst. Und dann sprechen wir natürlich über diese Tatsache, dass man sich dem Herrn mehr unterordnen muss als den Menschen. Und dann ist natürlich ein anderes Spiel. Das bedeutet dann wirklich, mit Leuten aus der Gemeinde zu reden, mit Brüdern, die in dir diese Erneuerung wirklich sehen. Und dass du dann bereit bist, den Preis zu bezahlen. Und das ist sehr schwierig, den Preis zu bezahlen. Und manche werden wirklich aus der Familie ausgeschlossen. Es waren hier Mädchen, zwei iranische Mädchen haben sich mal taufen lassen. Der eine hat seinen Eltern nie gesagt, weil sie waren in Deutschland die Eltern. Und der andere hat von den Eltern, die im Iran noch waren, Morddrohungen bekommen. Und ihr wurde gesagt, wenn wir dich erwischen, bringen wir dich um. Natürlich wurde sie ausgestoßen aus der Familie, enterbt und so weiter und so fort. Diese Menschen waren bereit, diesen Preis zu bezahlen. Das heißt, wenn die Eltern ungläubig sind, aber man sich authentisch für den Herrn bekannt hat und zum Herrn gefunden hat, dann ist man verpflichtet, mehr auf Gott zu hören als auf die Menschen. Auch wenn es die Eltern sind. Schauen wir mal, ob wir noch Zeit haben. Ist es richtig, sich der Taufe zu verweigern, nachdem man sich angemeldet hat, wenn man während der Vorbereitungszeit immer noch sündigt? Nun, natürlich, wenn man sich anmeldet zur Taufe, muss man eigentlich bewusst sein, dass man bereit ist. Aber wenn du dich angemeldet hast, ja, das ist keine steinerne Tafel, die du da vor Gott legst, sondern es ist einfach eine Anmeldung, damit die Gemeinde Evidenz hat und dich begleitet in der Taufvorbereitung. Wenn du dich aber anmeldest und du siehst dennoch, dass in deinem Leben Sünden da sind, die wiederkehren. Nun, für die Taufe bereit zu sein, heißt nicht perfekt zu sein. Mensch, ich habe einen Fehler gemacht, aus, jetzt lass mich taufen. Weil solche Menschen, mit dieser Einstellung wirst du dich niemals taufen lassen können. Mit dieser Einstellung kommen Menschen, die jahrelang nicht das Abendmahl nehmen. Unsere Würde, unsere Perfektion vor Gott haben wir durch den Glauben an Jesus Christus. Er allein ist perfekt. Und durch den Glauben an ihm sind wir umhüllt in dieser Vollkommenheit und Gott sieht uns perfekt. Aber es ist ein Unterschied, ob Sünden als Unfälle vorkommen oder ob noch Ketten des Teufels, der Sünde sind, die nicht gebrochen sind. Sprich, wenn jemand Alkoholprobleme gehabt hat, betrunken war intensiv, ja, und nicht freigekommen ist und er ist vor der Taufe, in der Taufvorbereitung und in der Zeit vor der Taufe, ein, zwei, drei Wochen vor der Taufe, ertrinkt und betrinkt sich noch immer und ist nicht frei davon, dann will ich dir sagen, das Taufwasser macht dich nicht nüchtern, auch wenn es kalt sein wird. Sondern das, was dich nüchtern und frei macht, ist die Erneuerungskraft des Heiligen Geistes, den du in dir arbeiten lassen musst. Und es gibt nichts oder eines der traurigsten und gefährlichsten Dinge ist, nicht frei von der Sünde, gebunden von Sünden, sich taufen zu lassen, einen Bund mit Gott zu machen und dann wieder zu fallen und zu fallen und zu fallen. Weil Gott nicht vergeben kann. Nein, nicht deswegen, sondern weil dein Gewissen da ist das einen Bund vor Gott bezeugt hat, das gesagt hat, ich werde nicht mehr der Sündeknecht sein, sondern dein Knecht sein, und der Teufel, der ein Ankläger ist, der es kaum erwarten kann, uns zu beschuldigen und fertig zu machen. Und dir zu sagen, du hast den Bund beschlossen, jetzt bist du wieder hier. Wo bist du hier? Glaubst du, Gott nimmt dich noch an? Glaubst du, gibt ihn auf? Ja. Darum ist es wichtig, wenn noch Sünden da sind. Und eine Frage betrifft das Rauchen, dass jemand in Rauchen gebunden ist und sich taufen lassen möchte, aber nicht freikommt. Nun, genau das sind solche Dinge, von denen man freikommen muss. Nun, was tut man hier? Man bittet um Hilfe. Man geht, man bekennt seine Sünde, und wenn es notwendig ist, dann betet man gemeinsam, man fastet gemeinsam, man trifft sich wöchentlich. Ich habe viele solche Fälle gehabt, wo Leute in Sünden waren, die sie gekettet haben, die Süchte waren. Man hat sich getroffen und wir haben gebetet und wir haben zum Herrn gerufen und wir haben zum Herrn gerufen und der Herr hat Sieg geschenkt, weil Gott macht frei. Weil die Taufe ist das Zeugnis eines reinen Gewissens. Und wenn du im Wasser stehst und dein Gewissen ist nicht rein, weil du siehst noch Ketten des Teufels, die dich binden, dann widersprichst du dir selber durch das, was du tust. Ja, das ist nicht authentisch. Darum, wenn du noch Sünden hast und du bist 1, 2, 3 Wochen vor der Taufe und es drücken die Sünden, sind noch da, es ist kein Problem zu sagen, ich warte noch ein halbes Jahr, aber nicht, ich warte so, bis wieder das nächste Taufformular frei ist. Nein, sondern du suchst aktiv Unterstützung. Du kommst und wir reden, wir beten, wir fasten gemeinsam, du näherst dich Gott und der Sieg über die Sünde kommt nicht durch die Tatsache, dass du stärker gegen die Sünde kämpfst, sondern durch die Tatsache, dass du dich mehr Gott näherst und er in dir Befreiung bringt. Schauen wir mal noch, ob wir noch Zeit haben. Eine noch. Kann man ohne Taufe errettet werden, wenn man schon seit längerem im Glauben ist, aber diesen Schritt nicht machen will, weil man nicht bereit ist? Nun, wenn man schon länger im Glauben ist und wirklich im Glauben ist, dann sollte man bereit sein. Weil wenn man nicht bereit für die Taufe ist, dann ist man wirklich nicht errettet. Jemand, der errettet ist, ist jemand, der ein reines Gewissen hat, der den Herrn als Heiland hat, der zu ihm stehen möchte und der kann es kaum erwarten, diesen Bund zu machen. Biblisch gesehen ist die Errettung an den Glauben an Jesus Christus gebunden. Wir sind errettet, indem wir an Jesus glauben, ihn aufnehmen als Herrn, wiedergeboren werden. Das ist Errettung. Johannes 3, niemand kann das Reich Gottes sehen, denn er ist von Neuem geboren. Von oben geboren. Diese Erneuerung, die durch Jesus geschieht. Also ist nicht die Taufe direkt hier in der Bibel mit dem Heil verbunden. Aber, wenn es Jesus befohlen hat, dann ist es unsere Verpflichtung, wenn wir wirklich authentische Jünger sind, gehorsam zu sein. Und wenn wir sagen, dass wir errettete Nachfolger Jesu Christi sind, aber wir gehorchen ihm nicht, was der Schritt der Taufe anbelangt, dann ist irgendwo ein Beziehungsproblem. Also wenn du sagst, dass du im Glauben bist und du errettet bist und du den Herrn kennst, aber du andererseits nicht bereit bist für die Taufe, dann ist irgendwo ein Problem in deinem Leben mit dem Herrn. Überprüfe dich und schau, ob du wirklich den Herrn kennst oder ob du nicht vielleicht einfach im Glauben leben meinst, in die Kirche zu kommen, dabei zu sein, theoretisch an Gott zu glauben, aber nicht wirklich ihn als Herrn im Leben zu haben. Gut, vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, ein anderes Mal hier zu reden. Wir werden vielleicht noch darüber reden, aber wir bleiben mal hier stehen. Und ich möchte, dass wir zum Schluss jetzt ein Gebet sprechen. Kurz vorher noch der Announcen. Am Samstag haben wir die Taufe, aber abgesehen von der Taufe haben wir jetzt für die Kirche ein wenig die Regeln verschärft bekommen. Und im gesamten Gebäude ist Maskenpflicht, auch bei den Gottesdiensten. Also wenn ihr hier sitzt bei den Gottesdiensten, außer die singen, wenn sie singen, und die predigen, haben wir die Maske oben. Heute habt ihr vielleicht einiges nicht gewusst. Aber ab Samstag bei der Taufe haben wir im gesamten Gebäude, während dem gesamten Gottesdienst, die Maske oben. Ich werde nicht kommen und Polizei spielen und Polizist spielen, sondern ich mache einen Appell an euer Verständnis, eure Vernunft. Ich habe keine Angst vor dem Virus, obwohl ich glaube, dass es eines gibt. Mir ist es einfach wichtig, dass wir Verantwortung zeigen, auch vor der Gesellschaft, und dass keiner mit dem Finger zeigen kann, schau die an, die sich Christen nennen, sie sind total unverantwortlich und sie sind ignorant, was das Wohl der Gesellschaft anbelangt. Abgesehen davon kommen vor allem Samstag viele ungläubige Menschen, Gäste, die vielleicht wirklich Angst haben. Und denen wollen wir keinen Grund geben, sich zu ängstigen, wenn jemand hustet oder singt, sondern die sollen das Evangelium hören können in aller Ruhe und Freude. Und falls irgendwas geschieht irgendwo, dass, wenn wir gefragt werden, dass wir die Sachen eingehalten haben, die wir einhalten müssen. Also ich bitte euch, die Masken dabei zu haben, weiterhin Distanz zu halten, weiterhin die Hände zu desinfizieren. Und zum Schluss bitte ich euch heute, wieder den Notausgang zu benutzen. Der Chor wird gleich kommen und sie werden hier proben gemeinsam. Ich bitte euch, wenn ihr reden wollt, könnt ihr noch ein paar Minuten sitzen, aber nicht so lange, weil der Chor beginnt zu singen. Und wir gehen hier vorne hinaus und können im Hof lange Zeit bleiben. Es schneit nicht, es regnet nicht, es ist nicht kalt. Und so haben wir auch diese Zone freigehalten, damit wir nicht aneinander herumgehen. Für Samstag, die Taufe beginnt ab 14 Uhr. Alle, die bei der Taufe nicht direkt eingebunden sind, das heißt Taufkandidaten, Chor, Jüngerschaftsgruppe, die mithelfen bei der Ordnung, die Gäste, die von den Taufkandidaten sind, die bitte ich, dass sie sich eintragen und anmelden. Auf der deutschsprachigen Seite der Homepage, elim.at, die deutschsprachige Seite, kann man sich eintragen. Wir wollen das einfach haben, um zu sehen, dass wir die Nummer einhalten. Also ihr, die beim deutschsprachigen Gottesdienst dabei seid, ein Herz für das Werk habt, dem Werk nahe seid, seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. 14 bis 16 Uhr findet die Taufe hier statt. Wir werden alle Maßnahmen berücksichtigen, die zum Einhalten sind. Beten wir, dass Gott wirkt. Die Taufe segnet und vor allem die Menschen segnet, die sich taufen lassen werden. Für die Jüngerschaftsgruppen, die wir, so Gott will, im Oktober anfangen werden, habe ich hier eine Liste. Die lasse ich hier vorne noch. Beim Hinausgehen kommt hierher. Und alle, die bei der Jüngerschaftsgruppe, also bei einer Gruppe, wo man gemeinsam in einer Gruppe von ungefähr 10 Personen sich wöchentlich trifft, um geistlich zu wachsen, um den Herrn näher kennenzulernen, um sie gegenseitig zu unterstützen, das Wort Gottes besser kennenzulernen. Wenn ihr das wollt, tragt euch ein mit Namen, Telefonnummer. Wir werden euch dann ankündigen, wenn es soweit ist. Ich lade euch nun aufzustehen. Und ich weiß, dass heute nicht alle da sind von den 6 Taufkandidaten, die sich taufen lassen wollen am Samstag. Aber ich weiß, dass Stefan da ist, Andrea ist da, Katharina ist da. Noch jemand von den Taufkandidaten da? Nicola ist nicht da und Nathalie und Lukas auch nicht, aber das sind auch die Taufkandidaten. Aber ich möchte, dass wir speziell für sie beten. Und ich möchte, dass wir speziell sie vor Gott bringen. Dass Gott sie segnet, ihnen Kraft gibt, ihnen Mut gibt. Und dass Gott die Taufe segnet und auch den Tag, dass ihre Verwandten, die kommen werden, den Herrn kennenlernen dürfen. Ich lade euch ein, Katharina, Andrea und Stefan, kommt nach vorne. Ich möchte, dass ihr sie auch jetzt noch schon vor der Taufe seht. Am Samstag werden sie in weiß sein. Und ich möchte, dass wir für euch beten und für die anderen Seite heute nicht da sein können. Lasst uns ein Gebet für sie erheben, dass Gott sie stärkt. Sie sind in ihren Familien die einzigen Gläubigen. Von manchen von ihnen wollen die Familien gar nicht kommen zur Taufe. Aber sie haben sich bekannt zum Herrn und sie möchten zum Herrn stehen. Und wir sind ihre Familie. Wir sind ihre Geschwister. Wir sind verantwortlich für sie zu beten und sie zu unterstützen. Deswegen nun zum Abschluss, wo wir dem Herrn danken für den heutigen Abend, beten wir speziell für sie. Nehmen dieses Gebet als Hausaufgabe mit bis Samstag und kommen am Samstag und freuen uns, dass Gott wirken wird. Stefan und Andrea werden ihr Zeugnis ablegen. Der Herr gebe ihnen Freimut, die richtigen Worte. Ich weiß, dass sie 10 Stunden erzählen könnten über das, was in ihrem Leben passiert ist. Katharina wird auch ihr Zeugnis bringen zu einem Gottesdienst einmal, nur wir können nicht alle machen am Samstag. Aber der Herr gebe ihnen Weisheit, die richtigen Worte in dieser kurzen Zeit zu fassen. Und der Herr möge dieses Zeugnis salben, dass Menschen zum Herrn finden. Lass uns beten, dem Herrn danken und unsere Geschwister vor dem Herrn bringen.